Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Deutscher Ärztetag 2026. Vom 12. bis zum 15. Mai findet in diesem Jahr der 130. Deutsche Ärztetag statt. Klaus Reinhardt und ich haben über einige Themen gesprochen, die das Gipfeltreffen der Medizin bewegen wird. Und hier noch ein Hinweis, da sich die Diskussion um das Beitragssatzstabilisierungsgesetz täglich ändern kann, wir haben am 28. April miteinander gesprochen.
Fangen wir vielleicht an mit Tagesordnungspunkt Nummer 1 an. Gesundheits-, soziale und ärztliche Berufspolitik, Aussprache zur Rede des Präsidenten und zum Leitantrag. Ich weiß natürlich noch nicht, was Sie reden werden. Aber
ich auch nicht.
Okay, schon. Da sind wir ja, schon mal zwei.
Die Tage werden es noch bringen, ja.
Aber es wird um das Beitragssatzstabilisierungsgesetz gehen. Und ich glaube, die ein oder andere Demarkationslinie, die kennen Sie schon, oder?
Der Kanzler hat davon gesprochen, das seien die größten sozialpolitischen Reformen seit Jahrzehnten. Das ist natürlich falsch, weil es sind keine Reformen. Es ist das größte sozialpolitische Sparpaket seit Jahrzehnten oder gesundheitspolitische Sparpaket. Das definitiv. Und dann bleibt ja immer noch eine ganze Weile parlamentarisches Verfahren übrig, was wir dann nutzen müssen, um darauf hinzuweisen, dass nur Sparen an sich kein Selbstzweck ist, sondern dass, wenn man denn schon spart, man natürlich auch gucken muss, dass das, wo man einspart, Veränderungen erfahren wird und ob diese Veränderungen Versorgung so betreffen, dass wir das verantworten können und wollen, das wissen wir auch noch nicht. Und darum habe ich gesagt, wenn denn, muss man diese Auswirkungen dieses Sparpaketes sehr peinlich genau nachhalten und muss gucken, gibt es da Verwerfungen, die wir so nicht vorhergesehen haben und auch nicht gewünscht haben? Und auch da muss man auch handlungsfähig bleiben, daran etwas zu ändern oder zu verbessern. Das ist zum Beispiel eine von unseren Forderungen, die ich für angemessen halte. Details, wenn Sie fragen, Demarkationslinien, sind natürlich schon auch das Problem, dass man Dinge, die man vor 5, 6 Jahren eingeführt hat, nämlich die besondere Anreizung von extra Sprechstunden, sogenannten offenen Sprechstunden in der fachärztlichen Versorgung oder auch die kurzfristige Terminvergabe über die Terminservicestellen, das sind ja Honorare, die besonders ausgelobt wurden, um das zu befördern. Das hat man getan. Das hat auch stattgefunden. Und das hat die Kommission, die das Gutachten, die 66 Vorschläge erarbeitet hat, übrigens auch anerkannt. In dem gesagt, das sollte man eigentlich beibehalten. Nur sie will es nicht mehr finanzieren, gesondert. Und das finde ich dann auch schon ein bisschen schwierig in der Motivationsbeförderung. Also erst gebe ich den Menschen extra Geld und sage, ihr macht extra Leistung. Das wollen wir irgendwie auch berücksichtigen. Und dann sagt man, jetzt habt ihr das schön gemacht, das macht ihr schön so weiter. Ihr nehmt das Geld wieder weg. Das betrifft eben nur bestimmte Fachgruppen in überproportionaler Weise. Das finde ich nicht gerecht und das ist auch nicht gelungen an der Stelle. Vielleicht hätte man einfach sagen sollen, über alle gibt es jetzt einfach mal keine Steigerung, Nullrunde oder vielleicht sogar eine minimäßige Absenkung, wenn man den Sparbetrag denn tatsächlich braucht. Also ist nicht so ganz einfach. Letztendlich muss man sagen, das Spargesetz als solches, dafür habe ich einen Rest Verständnis, weil wir nicht ganz viele Alternativen haben. Die Beiträge können nicht einfach steigen. Nicht nur, weil die Versicherten das eines Tages oder dann irgendwann auch nicht mehr mitmachen, sondern auch, weil von den Versicherten ja auch einiges abverlangt wird in dem Sparpaket im Sinne von reduzierter Lohnfortzahlung, erheblich gestiegene Zuzahlungen und auch nicht mehr in allen Teilen gewährleistete Mitversicherung von Ehepartnern, sind also schon auch Dinge, die den Versicherten wehtun werden und die sie spüren werden. Und wenn das so ist, kann man nicht sagen, dass alle anderen Beteiligten sagen, das reicht uns. Man muss dann schon einfach auch aus Gründen der Fairness sagen und des Verantwortungsempfindens. Natürlich gibt es dann auch auf der Leistungserbringerseite, so unschön dieses Wort ist, ich benutze es jetzt einfach mal, auch Dinge, die wahrscheinlich ein bisschen verändert werden müssen oder eingespart werden müssen. Aber es darf nicht dazu führen, dass Versorgung gefährdet wird, Patientensicherheit leidet oder wir uns abschneiden von medizinischem Fortschritt. Also da muss man dann schon auch nochmal wieder genau hingucken. Trotzdem, glaube ich, haben wir auch schon oft festgestellt, ein bisschen Redundanz ist in unserem System noch. Das heißt also, es ist nicht so sehr das Sparpaket, auf das es jetzt ankommt, sondern es wird dann, und das werden wir sicherlich auch diskutieren auf dem Ärztetag, der zweite Teil, da, wo es wirklich um Reformen geht, und dann kriegt der Kanzler am Schluss recht, wenn das dann auch stattgefunden hat, wo es um das Primärarzt- oder Primärversorgungsmodelle geht, wo es um eine Notfallreformgesetzgebung geht, wo es um Krankenhausstrukturreform geht. Wenn diese Dinge kommen und auch umgesetzt werden, die ja auch einen Beitrag leisten sollen zur effizienteren Ausgestaltung unseres Gesundheitswesens, dann, glaube ich, wird ein Schuh raus.
Das werden ja auch sehr spannende Debatten. Ich hoffe sehr, dass Sie dafür ausreichend Zeit und Energie alle haben auf dem Ärztetag. Könnte man natürlich auch vorstellen, dass man dann doch über das Reform- oder Spargesetz noch mal ein bisschen länger spricht. Denn ich erinnere mich sehr gut an den Podcast, den wir aufgenommen haben, nachdem sozusagen erstmal die Empfehlungen der Kommission draußen waren. Und wenn ich Ihre Haltung mal kurz zusammenfassen darf, dann war das für mich so, und das haben Sie jetzt eben auch anklingen lassen, gesagt, es ist ganz klar, dass gespart werden muss, so. Und wenn dann müssen wir als Ärzteschaft auch zumindest bereit sein, einen Teil dazu zu leisten. Sonst, das ist jetzt meine Interpretation, machen wir uns auch unglaubwürdig und gespart werden wird sowieso.
Die Kritik im Moment an dem Gesetz und an den Sparmaßnahmen, auch meine, fällt insofern etwas härter aus als zunächst, weil wir ein paar Rahmenbedingungen haben, die anders sind als zu dem Zeitpunkt, als wir nur in Anführungszeichen die Vorschläge der Kommission kannten. In den Vorschlägen der Kommission war die Beteiligung des Staates und des Bundeshaushaltes mit 12,5 Milliarden Euro Unterstützung des Gesundheitsfonds für die Leistungen, die von Bürgergeldempfängern bezogen werden, noch eingepreist. Wenn wir prognostizieren, dass für das Jahr 2027 voraussichtlich eine Deckungslücke von gut 12 Milliarden Euro, 12 bis 13, 14 Milliarden Euro entsteht, dann wäre man mit den 12,5 Finanzierung der Bürgergeldempfänger aus Steuermitteln, aus dem Bundeshaushalt, und da gehört es ordnungspolitisch und auch unter Solidargesichtspunkten nämlich hin, schon fast bei null, also für das Jahr 2027. Das setzt sich natürlich fort. Damit sollen ja auch die Notwendigkeit von Sparbemühungen nicht eingeschränkt oder relativiert werden. Nur die Dimension und die Härte, mit der vorgegangen wird, wäre eine andere. Und dann fällt es auch leichter, in dem Kontext zu sagen, ja, auch wir tragen unseren Beitrag. Man muss sagen, das, was jetzt angedacht ist, ist deutlich härter ausgefallen, als das dann notwendig gewesen wäre, wenn der Staat dieser seiner Aufgabe nachkäme. In Parenthese, das Geld ist dann zwar nicht da, weil es im Bundeshaushalt verortet ist oder die Aufgabe verortet wird, aber man könnte einen Teil gegenfinanzieren, indem man zum Beispiel Tabak, Alkohol und zuckerhaltige Getränke besteuerte, wie auch von der Kommission vorgeschlagen. Und das würde allein fürs Jahr 2027, wenn man alles drei nehme, bei etwa 1,8 Milliarden Euro liegen. Also bei einer angemessenen Erhöhung dieser Substanzen, die ja ohnehin auch gesundheitsschädlich potenziell zumindest sind. Und in dem Kontext wird das eine andere Aussage, ein anderes Verhältnis zu den Maßnahmen. Und grundsätzlich bin ich schon natürlich der Auffassung, wenn wirklich von allen was verlangt wird, dann muss und kann natürlich von uns auch was verlangt werden, das ist nur logisch. Und da gibt es natürlich Leute, die sagen, wir haben in den letzten Jahren ja ohnehin nicht unsere volle Budgets ausgezahlt bekommen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten unter budgetierten Bedingungen und wir leisten ohnehin schon einen Sozialrabatt. Die haben nicht völlig Unrecht, stimmt. Das parlamentarische Verfahren ist dazu da, dass daran gearbeitet werden kann und dass die Gruppen, die betroffen sind, auch ihr Wort machen können. Und ich finde, das ist auch nochmal ein Wunsch und nochmal ein Rat an die Politik. Auch das werden wir sicher auf dem Ärztetag nochmal ansprechen. Wenn es denn schon die größten Sparmaßnahmen seit Jahrzehnten sind oder die größten Reformen, dann bedürfen die ja einer gewissen Sorgfalt und müssen nicht sozusagen Hauruck-Verfahren über die Bühne gebracht werden. Ja. Das müssen sich die Politiker dann schon auch gefallen lassen, dass das kritisiert wird. Und das tun wir.
Sehr gut. Also jetzt haben wir schon mehrmals über Prävention gesprochen, auch ein bisschen über Sucht. Und damit sind wir beim Tagesordnungspunkt 2 ja praktisch schon. Suchtmedizin im Wandel, ärztliche Verantwortung zwischen Prävention, Versorgung und Regulierung. Und das ist jetzt nicht nur so, wir sprechen ja sehr oft über zum Beispiel Besteuerung von Alkohol oder Tabak. Wir haben viel über Prävention gesprochen. Aber jetzt muss man sagen, Sucht ist noch ein deutlich größeres Problem. Habe ich jetzt gelesen durch die Briefings, die uns Ihr Team zusammengestellt hat. Crack- und Fentanylkonsum nehmen hart zu. Jeder 10. Deutsche hat ein Suchtproblem. Ja. Und weitaus mehr Menschen noch konsumieren Alkohol, Tabak und andere Suchtmittel in gesundheitsschädlicher Weise, auch wenn man noch nicht sagen würde, dass das eine Sucht ist. Sucht als Volkskrankheit praktisch.
Eine jedenfalls weit verbreitete Erkrankung, ein weit verbreitetes Phänomen mit erheblichen sozialen, auch wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Folgen. Und etwas, was man nicht einfach laufen lassen kann und einfach hinnimmt. Darüber bedarf es Reflexion, einer wissenschaftlichen Analyse, Überlegungen, wie man diesem Problem Herr wird, was man für Maßnahmen trifft, ob es strukturelle Dinge gibt in der Unterstützung, ob es bessere Angebote in der Vermeidung der Entwicklung von Suchterkrankungen gibt, ob wir wirklich ausreichend Prävention betreiben im Kindes- und Jugendlichenalter und so weiter. Also es sind so viele Facetten, die soziale Unterstützung, Substitutionstherapie, Dinge, die ja mal irgendwann auch vor Jahren, Jahrzehnten inzwischen eingeführt worden sind, die durchaus einen positiven Beitrag geleistet haben, im Hinblick auf zum Beispiel Heroin, dass man da an der Stelle bis hin zu, ich sag mal, Beschaffungskriminalität und Verelendung, die ja jedem Menschen, der ein bisschen Augen im Kopf hat, ja in Bahnhofsumgebungen oder an bestimmten Vierteln oder unter Brücken oder wo auch immer man sich bewegt, ja, offen ins Auge fällt, daran kann man ja nicht einfach vorübergehen, als wenn es einem nichts bedeutete. Ich glaube schon, dass wir, und da hat natürlich die Suchtmedizin, also die Medizin und auch die Ärzteschaft schon nochmal eine besondere Verantwortung, auch viel Expertise. Insofern glaube ich, ist es schon gut, dass wir darüber diskutieren.
Und trotzdem ist es ja was immer noch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist. Ne? Also das kann nicht alleine der Arzt oder die Ärzte leisten.
Absolut,
ne?
Nicht.
Da müssen sie, glaube ich, sich starke Verbündete suchen in allen
genauso
Teilen der Gesellschaft.
Ja. Genau so ist es.
Ja. Ja. Ärztliche Weiterbildung ist auch einer der Tagesordnungspunkte. Interessiert mich vielleicht auch deshalb, weil zwei meiner Söhne Medizin studieren inzwischen.
Ja.
Genau.
Donnerwetter, ja.
Ja, da habe ich auch gesehen, also Bildungssystematik schärfen, Weiterbildungsordnung verschlanken, sich auf künftige Herausforderungen ausrichten und so weiter und so fort. Bei 8 Facharztbezeichnungen sollen die Weiterbildungszeiten verkürzt werden. Ich altere ja langsam, Herr Reinhardt.
Ja.
Werden denn die Fachärzte für mich noch gut genug sein?
Die werden gut genug. Genau darum geht es ja. Darum geht es ja, dass wir sagen, es kann nicht in der Weiterbildung, der Facharztweiterbildung, immer alles obendrauf gesattelt werden.
Mhm.
Ja? Was man sozusagen an Wissen erwirbt, an Techniken kann. Und das wird immer breiter, immer differenzierter, immer diversifizierter. Sondern man muss dann mal das ein bisschen aggregieren, auch inhaltlich ein bisschen verschlanken. Das heißt nicht, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gelernt werden und dass man in denen nicht mehr weitergebildet wird. Das wäre ja absurd.
Mhm.
Aber die müssen nicht alle sklavisch aufgelistet sein, sondern die müssen sozusagen unter Headlines sich dann verbergen.
Okay.
Ja. So, und dann muss man sich auch nicht mehr bei der Feststellung oder Befähigung, dass man weitergebildet ist, auch nicht mehr sklavisch an irgendwelchen Zahlen von Prozeduren festhalten. Also 50 Blinddarm operiert, da kann man es ungefähr.
Manche können es auch dann nicht.
Auch das gibt es, aber der eine kann es schneller als der andere. Und dass der eine schneller kann, kann der andere langsamer und umgekehrt. Also jeder hat seine Fähigkeit und dass man so ein bisschen absieht eben von der Nummer oder der Zahl der erbrachten Leistung oder erbrachten Prozeduren wegkommt und hinkommt dazu sagen, das und das kann er.
Mhm.
Ja, oder das kann er noch nicht. Da müssen wir noch dran arbeiten.
Mhm.
Ja, dass diese Betrachtung der Begleitung der Weiterbildung, auch der Bewertung, der Befähigung in den Fokus genommen wird, das, glaube ich, ist Gegenstand auch der weiteren konsequenten Umsetzung der eigentlich schon 2018 auf den Weg gebrachten Weiterbildungsnovelle, die ja jetzt sozusagen natürlich lange wirksam ist und zum Tragen kommt. Und das ist das eine. Das andere ist also eine Entschlackung sozusagen, eine Verschlankung, auch eine Verschlankung um das ganze Thema sich rankende administrativen Prozesse. Es ist ja so, die Weiterbildung haben die Ärztekammern komplett selbst in der Hand.
Mhm.
Die Landesärztekammer sind die Verantwortlichen für die Weiterbildung. Und natürlich dann der Deutsche Ärztetag als die Zusammenkunft aller Landesärztekammern, moderiert von der Bundesärztekammer. Mhm. Und da würde man sagen, gibt's niemanden, der uns reinredet. Die Politik redet uns da nicht rein. Die Krankenkassen reden uns da nicht rein, gar keiner. Das machen wir alles selbst.
Mhm.
Brauchen auf niemanden Rücksicht zu nehmen an der Stelle.
Können Sie mal zeigen, was Sie können?
So ist es. Da können wir wirklich frei schalten und walten. Das ist jetzt wird es aber auch nicht einfacher, weil wir haben 17 Landesärztekammern in 16 Bundesländern und die haben dann auch nicht alle dieselbe Vorstellung oder die gleiche und haben dann auch manchmal divergierende Meinungen und die auszutragen und dann am Schluss zu einem Konsens zu kommen, ist eben auch nicht immer leicht und ist ein, ja, doch relativ aufwendiges Verfahren, was wir hier in einem Gremium der Ständigen Konferenz Musterweiterbildungsordnung bei der Bundesärztekammer haben. Die treffen sich sehr regelmäßig, da werden die Fachgesellschaften gehört und so weiter. Also es ist dann schon auch ein sehr ausgefeilter und hochdifferenzierter Moderationsprozess, der dem zugrunde liegt. Und irgendwann müsste da aber dann der Sack zugemacht werden, in Anführungszeichen, und auch Prozesse dann abgeschlossen werden. Und dieser Arzttag ist für das Thema Weiterbildung eben ein solcher, bei dem dann eine ganze Reihe von dort gefundenen Regelungen unter Dach und Fach gebracht werden soll.
Klingt komplex, aber sorgt dann dafür, dass wir gut ausgebildete Fachärztinnen und Fachärzte haben, und zwar die nicht erst mit 52.
Das ist das Ziel.
Ja.
Genau das ist das Ziel. Und das ist in einer Zeit, in der wir zum Beispiel eine Klinikreform erleben, in der man nicht mehr an einem Klinikum von Alpha bis Omega, von A bis Z seine gesamte Weiterbildung machen kann, weil die Klinikbescheide und die Zuweisung der sogenannten Leistungsgruppen eben doch anders erfolgen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und insofern eine Klinik, bei der man bisher unter Umständen in der Chirurgie oder in der Innermedizin das gesamte Leistungsspektrum abbilden konnte und damit die gesamte Weiterbildungsbefugnis für alle 5 oder 6 Jahre ausgesprochen werden konnte, dass es jetzt nicht mehr geht.
Mhm.
Weil man sagt, da fehlt was. In bestimmten Subdisziplinen sind die eben nicht diejenigen, die es machen, sondern es ist die Nachbarklinik, weil die da einfach besser aufgestellt war und über mehr Volumen und mehr Expertise und mehr Leistungsträger verfügte. Und zu deren Gunsten hat man das jetzt dahin verteilt. Das bedeutet, dass jemand, der das gesamte Fach machen möchte, unter Umständen für die Zeit, in der er das lernen will und soll und muss, die Klinik wechselt im Sinne eines Weiterbildungsverbundes, dass man so rotiert. Und das muss gelöst werden, materiell, organisatorisch, auf der einen Seite. Das muss aber auch gelöst werden mit Hilfe des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Mhm. Was nämlich das mit Arbeitnehmerüberlassung, das Gesetz solche Dinge zulässt oder auch Ausnahmen dafür bildet, dass sozusagen da jetzt nicht Umsatzsteuer bezahlt werden muss, weil eine Dienstleistung eingekauft oder eingeholt wird. Das ist alles wirklich von vielen komplexen Side-Effects belastet, die alle gelöst werden müssen. Insofern ist das schon eine große Aufgabe.
Dann vielleicht noch eine Frage, wenn Sie dazu was sagen können. Ich habe gelesen, dass die allgemeinen Inhalte der Weiterbildung neu strukturiert werden sollen auf Basis der sogenannten Kernmetz-Rollen. Das finde ich so interessant. Ja. Rollen kenne ich ja als Soziologiestudent ganz gut. Also was ändert sich jetzt, wenn man solche Rollen bildet?
Ja, man
oder Rollen
guckt definiert? Eben nicht nur auf die einzelne Prozedur, sondern man guckt auf den ganzen Pfad dessen, was jemand tun muss und sollte und ob er das beherrscht. Man betrachtet auf eine bestimmte Funktion eben nicht nur dieses eine Tun angucken, die Gastroskopie oder die Koloskopie, sondern die Betreuung eines Patienten mit einer bestimmten Erkrankung mit dem, was sozusagen dann da herum sich eben rankt, um diese Rolle auszuführen.
Okay, und wenn wir uns da an den internationalen Rollen orientieren sozusagen, dann heißt das auch, wenn Leute zum Beispiel dann nach Deutschland kommen, um
auch
zu praktizieren, kann
genau
man das besser vergleichen.
Auch solche Dinge spielen dabei eine große Rolle.
Also Ihr Pfad führt Sie jetzt zum Deutschen Ärztetag. Ich weiß, im letzten Jahr hatten wir nach dem Ärztetag gesprochen und da haben Sie das als sehr angenehm und harmonisch besprochen. Ich vermute, dieses Jahr wird es ein bisschen knackiger.
Dieses Jahr könnte es knackiger werden, das werden wir sehen. Kann es immer werden, es gibt immer Themen, zu denen der Ärztetag sich aufschwingt und mit denen er munter diskutiert. Der Ärztetag ist in jedem Falle immer hoch basisdemokratisch organisiertes Diskussionsforum mit einer großen Meinungsvielfalt und Meinungsfreude. Und wenn man daran Spaß hat, ist das sehr unterhaltsam.
Dann hoffe ich vor allem, dass Sie mit sehr guten Ergebnissen wiederkommen. Wünsche Ihnen einen sehr erfolgreichen Deutschen Ärztetag.
Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.